Thema, das wir heute werden anschauen werden. Sehen ihr hier hinten geschrieben, Kinder der Verheißung. Und wir werden heute auch etwas darüber hören, über die Spannung, die zum Teil auch unangenehme Spannung, ein Kind von dieser Verheißung zu sein. Aber die Spannung, die Sarah und ich, die ganze Familie, ihr auch, mit drin gewesen sind, aber auch die Ruhe, die Spannung, die sich dann in die Ruhe entwickelt, weil wir eben in dieser Verheißung drin sind. Kinder der Verheißung, bevor ich zu viel sage, möchte ich gerne einfach den heutigen Bibeltext lesen. Wir finden ihn im Galater 4. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr nicht das Gesetz? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch geboren worden, der von der Freien aber durch die Verheißung. Das ist bildlich zu verstehen. Die beiden Frauen sind zwei Bundesschlüsse. Einer vom Berg Sinai, der in Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als sie den Mann hat. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so geht es jetzt auch. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Und vergessen wir nicht den nächsten Vers, die wunderbare Konklusion im Höhepunkt, wo aber erst im nächsten Kapitel steht. Galater 5,1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Jetzt weiss ich nicht, was bei euch hängen geblieben ist von dem Text, aber es scheint, als müssten wir die Geschichte von Abraham, der Sarah und der Hagar kennen, um diesen Bibeltext richtig verstehen zu können. Der Abraham, das war ein Mann vom Glauben, der vor ca. 4000 Jahren gelebt hat. Jetzt können wir fragen, was heisst es denn, ein Mann vom Glauben zu sein? Schauen wir mal, ob wir Glauben in Abrahams Leben erkennen können. Wir haben heute nicht Zeit, das ganze Leben von Abraham anzuschauen. Nein, wir gehen gerade zu einem Schlüsselmoment. Der Abraham hat nämlich ein Versprechen bekommen, eine Verheißung von Gott, wo er 75 Jahre alt war. Er wird einen Sohn bekommen. Jetzt noch ist er 75. Er wird noch einen Sohn bekommen. Er wird der Vater sein von vielen Völkern und er wird ein Land erben in Ewigkeit. Es ist nämlich so gewesen, der Abraham, der ursprünglich Abraham geheißen hat, hat eine Frau gehabt, Sarah, die ursprünglich Sarai geheißen hat. Ich nenne sie der Einfachheit halber einfach immer Abraham und Sarah. um mich selber nicht zu verwirren. Die zwei sind viele Jahre schon verheiratet gewesen. Und ich denke, bald schon nach der Hochzeit war es klar gewesen, Sarah kann nicht schwanger werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig war für Sarah und auch für Abraham, weil sie hat sehr gerne Kinder gehabt. Trotz der kinderlosen Ehe sind aber Abraham und Sarah zusammengeblieben. Viele Jahre. Und dann ist es passiert. Der Moment, etwas Wegbahnendes. Das Wort von Gott ist zum Abraham gekommen und er hat das Versprechen erhalten. Ein entscheidender Moment, weil vorher war es ein jahrelanges Versuchen mit dem Schluss, dass Sarah nicht schwanger werden kann. Aber jetzt ist das Versprechen von Gott und der Abraham hat es geglaubt. Er glaubt, dass mit 75 Jahren ich werde Nachkommen haben. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Und auch Sarah, denke ich, war voller Hoffnung. Am Anfang war es vielleicht noch so ein Glaube, der sich aus einem Sehnen nach Kindern gegeben hat, so ein Wunschglaube. Aber Glaube, festhalten an Gott, ist, weiss Gott, nicht einfach. Und auf Dauer menschlich unmöglich. Weil nach einigen Jahren ist es dann zunehmend schwieriger geworden. Er war ja schon 75 gewesen, aber jetzt schon langsam auf die 85 zugegangen, der Abraham. Und da ist so langsam sein Körper erstorben, heisst es in der Bibel. Sie sind ja auch beide schon alt gewesen. Er hat immer weniger können und sie hat gar nicht mehr können. Und da machen wir mal einen Schnitt. Das war die Situation gewesen. Er hat Verheißung bekommen, 10 Jahre später stirbt sein Körper. Er stirbt sein Körper langsam. Er ist noch nicht gestorben. Jetzt versetzen wir uns mal in Sarah. Wie schwer muss das für sie gewesen sein? Gottes Versprechen an den eigenen Mann, aber es scheint sich nicht zu erfüllen. Und jetzt kann er so langsam nicht mehr und die Zeit scheint abzulaufen. Was für ein Stress. Sarah hat vielleicht gedacht, Jahre haben wir es schon versucht. Schon vorher, ich kann gar nicht schwanger werden. Ich habe mich ja schon langsam abgefunden damit. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Nicht immer die monatliche Enttäuschung, wenn es wieder nicht war. Aber dann, das grossartige Versprechen von Gott, fast schon zu wunderbar, um wahr zu sein. Und am Anfang voller Tatendrang im Glauben. Gott hat uns Hoffnung gegeben. Aber jetzt, 10 Jahre später, jetzt erstirbt so langsam der Körper von meinem Mann und mit ihm stirbt auch meine Hoffnung. Na gut, wenn ich das Problem bin, dann soll mein Mann eine andere Frau nehmen. Er soll doch meine Magd nehmen. Der Abraham soll ja der Vater von vielen Völkern werden. Er soll ja einen Sohn haben. Wie töricht von mir, dass ich gedacht habe, ich müsste Mutter sein. Die Mutter sein von den Völkern. Die Mutter von dem versprochenen Sohn. Ich will demütig sein. Meinen falschen Stolz auf die Seite legen. Ich bin nicht die Auserwählte. Ich habe es versucht. Ich will jetzt demütig sein. Ich gebe ja endlich nach. Abraham, nimm meine Magd und schwängere sie. Abraham, du hast an Gottes Wort festgehalten. Du hast es verdient, Kinder zu haben. Nicht einmal während diesen vielen Jahren hast du mich gefragt, ob du eine andere Frau darfst nehmen. Du hast dir Gottes Verheißung verdient. Und tatsächlich, Sarah hat ihrem Mann, am Abraham, ihre Magd geben, Hagar. Und es hat funktioniert. Hagar ist schwanger geworden. Jetzt ein paar von euch kennen die Geschichte schon. Es ist noch eine bekannte Geschichte. Aber es ist mir wichtig, dass wir wie nicht reingehen und jetzt auf Sarah wie runterschauen. In so einem höheren Alter ist sie ungeduldig geworden. Man will sie ja doch auch einfach mal sehen, endlich, wie Gottes Wort wahr wird. Aber ich frage mich, wenn ich das lese, wie lange hat Sarah schon mit dem Gedanken gekämpft, dass sie Gott im Weg steht? Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre? Am Anfang denkt man, ja, Gott hat mich erwählt. Und dann nach ein paar Jahren, wo sich das nicht erfüllt, kommen die Gedanken wieder und sie wiegen immer schwerer. Und ich kann nur erahnen, was in der Sarah vorgegangen ist, weil es steht nicht. Aber ich glaube, wir können es uns zumindest ehrlich vorstellen, was sie zu solcher, so einer Tat bewegt. Weil es gibt niemanden, den ich kenne, niemanden, den ich mir vorstellen kann, der so einfach seinen Ehepartner einer anderen Person gibt. Es ist wie unvorstellbar eigentlich. Und dann noch mit dem Ziel, dass sie schwanger wird. Dass der Abraham eine andere Frau nimmt, mit dem Ziel, dass die andere Frau schwanger wird. Also unvorstellbar, aber ich finde, logischerweise, es ist nachvollziehbar. Wir verstehen die Gedanken. Schon lange vor der Verheißung an Abraham haben sie ja keine Kinder bekommen können. Der Schmerz, den sie sich da abgefunden hat damit, und dann plötzlich, jetzt kommt es nochmal, jetzt kommt der Hoffnungsschimmer von einem Mann, vom Glauben, der nicht aufhört, an dem Wort Gottes festzuhalten. Durch die Jahre durch, haltet er fest, dass er noch einen Sohn bekommen wird. Und die Hoffnung, und jetzt kommen wir zu dieser Spannung, die Hoffnung, die in diesen schwierigen Moment wie noch schmerzhafter ist, als gar keine Hoffnung zu haben. Sarah zwischen der Versuchung, doch endlich den Glauben aufzugeben, oder aber immer wieder mit einer Enttäuschung konfrontiert sein, weil es sich nicht erfüllt hat. Verstehen wir die Spannung zwischen Gottes Versprechen, seiner Verheißung und dem müssen festhalten? Wenn du das nicht kennst, dann weiss ich nicht, ob du im Glauben lebst. Oder ich muss einfach ganz, ganz, ganz viel von dir lernen. Wie gesagt, der Sarah ihren Plan. der hat funktioniert. Hagar ist schwanger geworden. Aber Sarah ist falsch gelegen. Sie ist falsch gelegen. Wo ist sie falsch gelegen? Ihre Logik war ja einwandfrei gewesen. Ihr Plan funktionstüchtig. Wo ist sie falsch gelegen? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch eine Sache einbringen. Ich bin davon überzeugt, dass Sarah innerlich schon gewusst hat, dass der Plan nicht ganz richtig ist. Schon bevor er überhaupt ausgeführt worden ist. Weil, nachdem Hagar schwanger geworden ist, hat Sarah fast nicht mehr ausgehalten. Sie war todunglücklich. Täglich ist sie mit dem Fehler konfrontiert worden, was sie gemacht hat. Und sie hat es nicht aufhalten. Der Fehler sozusagen ist immer grösser gewachsen im Körper von der Hagar. Es hat keinen Zug mehr gegeben. Es ist so weit gekommen, dass Sarah die arme Hagar misshandelt hat. Sie hat es ja gewusst, sie hat die Wahrheit gekannt. Sie ist die Frau von Abraham gewesen. Sie hat doch das Kind von Abraham in sich tragen sollen. Spüren wir das? Wo ist Sarah falsch gelegen? Wo liegen wir immer und immer wieder falsch? Ich höre es. Sarah, du bist Gott nicht im Weg. Hören wir das? Du bist Gott nicht im Weg. Genau da ist der versteckte Stolz. Dass wir denken, wir könnten Gott im Weg sein. Aber so gross bist du nicht. du kannst Gott nicht im Weg sein. Dann müssen wir sagen, Gedanken, weg mit dir. Du bist nicht so gross, dass du Gott im Weg sein kannst. Enttäuschendes Aufgeben ist keine Demut. Und Schwanze ziehen ist keine Demut. Es ist kein Stolz, den Sarah getrieben hat, als Frau von Abraham, sondern es war die Wahrheit. Sich zu seiner Berufung bekennen, das ist kein falscher Stolz. Nein, das ist die Aufgabe, deine Berufung um jeden Preis zu verteidigen. Du bist es, hören wir da, du bist es. Du bist es gewesen, schon immer, die Gott hat wollen für den Abraham. Und nach etlichen Generationen hat Gott sicher geplant, Sarah, als Urgroßmutter von Jesus. Und uns hat er schon geplant, als Geschwister von Jesus. Bist du Christ? Dann lass dich brauchen. Bist geduldig, halt daran fest, auch wenn da eine Spannung ist, glaub. Wie viele Jahre hat Sarah müssen festhalten? Ja, sie hat Fehler gemacht. Sie hat ein Stück weit ihren anfänglichen Glauben verloren. Aber schauen wir nicht auf sie ab. Sie hat lange ausgehalten und sie hat es lange versucht. Länger als ich mir das fast, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber wie ist es weitergegangen? Wo der Abraham 99 war, noch etwas älter, da ist das Wort Gottes nochmal zu ihm gekommen und hat ihm, Überraschung, nochmal das Gleiche versprochen. Dass er der Vater von vielen Völkern wird sein. Und jetzt, dass Sarah noch einen Sohn wird gebären. Und der Abraham hat es wieder geglaubt. Oder sagen wir, ich würde sogar sagen, er hat es immer noch geglaubt. Wir lesen nämlich im Römer 4,19: Und Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Abraham war 75 Jahre, als er die Verheißung bekam, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen werde. Und im 1. Mose 17 lesen wir, das ist Abraham seine Frage an Gott, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Abraham, ein Mann vom Glauben. Ich denke, die zweite Frage, muss man nicht unbedingt den Fehler machen, das als Unglauben zu interpretieren. Der Abraham hat festgehalten an Gottes Wort, an Gottes Verheißung. Er fragt dann nicht im Unglauben, sondern im Glauben. Okay, ja, aber wie soll das geschehen? Eine Frage, die ich denke, wo man Gott fragen kann, im Glauben, aber auch im Unglauben. Aber Gott, er schaut aufs Herz. Und es ist neues Leben in Abraham hineingekommen. Sarah hat den Hagar, ihren Sohn, ist jetzt schon 12, der Ismael, gesehen. Und Gott hat sich über sie erbarmt. Und es ist neues Leben gekommen in Sarah. Sie hat sollen Abraham sein Kind zur Welt bringen. Und sie hat sollen mit vielen Völkern gesegnet werden. Ja, sie hat am Anfang gelacht. Das kennen viele. Sie hat am Anfang gelacht im Unglauben, weil es auch ein bisschen lustig war. Sie haben schon seit Jahren nicht mehr miteinander geschlafen. Sie hat ihre Menopause gehabt. Der Abraham hat gar nicht mehr können. Da lachen auch wir. aber nach dem anfänglichen Unglauben ist Sarah zurückgekommen. Und sie haben es nochmal probiert. Sie haben an Gottes Verheißung festgehalten. Und die Verheißung hat Gestalt angenommen im Isaac. Sarah war schwanger. Sarah ist zurückgekommen zu Gottes Verheißung. Und wie herzhaft hat sie dann gelacht, wirklich gelacht, wo die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. können wir darüber noch ein bisschen nachdenken. Bist du in einer ähnlichen Situation? Vielleicht bist du nicht 99 und willst noch ein Kind, aber vielleicht denkt man, also vielleicht schon. nein, aber vielleicht denken wir, ich bin zu alt. Oder Gott kann mich nicht brauchen. Oder ich stehe Gott im Weg. Vielleicht sogar die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, das war jetzt mal jugendlicher Leichtsinn gewesen. Ich glaube, dann spricht der Heilige Geist durch sein Wort. Komm zurück. Versuch es wieder. Bleib dran. Ich will dich. Ja, aber die andere Person, ich weiss es, die wäre eigentlich ein bisschen besser geeignet als ich. Ja, ich will gar nicht mit dir argumentieren. Ich weiss es selber. Es gibt in meinem Fall 1000 bessere Prediger, 1000 von besseren Ehemännern und Unmenge von besseren Vätern. Na und? Vielleicht hast du recht. Na und? Gott will dich. Und Gott will keine falsche Demut. Aufgeben ist keine Demut. Ich glaube, manchmal wünschen wir uns, dass Aufgeben Demut ist. Aber das ist Selbstbetrug. Nimm deine Berufung an und verteidige sie, was da kommen mag. Frag im Glauben mit dem Abraham seine Wort: Ich glaube, und jetzt, Herr, wie soll das geschehen? Oder fragt mit mir: Herr Jesus, ich glaube, wir glauben, aber wie soll das geschehen? Es mag auch sein, dass wir am Anfang vielleicht innerlich im Unglauben gelacht haben, wo wir etwas von Gott gehört haben. Wo er vielleicht gesagt hat, ja, du sollst geheilt werden. Du sollst träumen. Du sollst predigen. Nein, du sollst sogar Wunder sehen. Du wirst nicht sterben, bis ich die Verheißung erfüllt habe. Vielleicht haben wir am Anfang gelacht. Aber dann lassen wir es umkehren. Und dann herzhaft lachen, wenn Gott sein Versprechen erfüllt. Schauen wir uns nochmal das Gesamtbild an, das der Paulus da vorstellt im Galater 4. Und sollte mich da nicht missverstehen, mit Bild meine ich nicht, dass die Geschichte von Abraham nur eine Metapher ist. Nein, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Geschichte sich so zugetragen hat und dass Gott jetzt die wahre Begebenheit benutzt als Bild für eine noch größere Wahrheit. Also kurz. Der Abraham hat eine Verheißung bekommen. Nach Jahren vom Warten haben sich dann Sarah und Abraham entschieden, den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Und sie haben versucht, mit Werk im Fleisch unter dem biologischen Gesetz Gott zu helfen. Und der Ismael ist geboren worden. Sarah ist 25 Jahre nach der Verheißung schwanger geworden. Und der Isaac ist geboren worden. Hagar heißt übersetzt die Fremde und ist ein Bild für den alten Bund. Sarah, das heißt Fürstin, es war übersetzt als Prinzessin, Fürstin und steht mit ihrem Sohn da auf der linken Seite für den neuen Bund. Und vom Isaac, das wissen wir, ist der Jakob gekommen. Und vom Jakob, der hat auch Israel geheißen, die 12 Stämme und das ganze heutige Jerusalem, das ganze heutige Israel. Oder doch nicht? Was haben wir jetzt am Anfang gelesen? Erinnern wir uns noch. Hagar ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber dass Jerusalem das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Also, wieso ist jetzt Hagar das heutige Jerusalem? Israeliten stammen, das wissen wir, nicht von der Hagar ab. Israeliten stammen von der Sarah, Isaac, Jakob und so weiter. Also die Verbindung von der Hagar zu Israel oder zum heutigen Jerusalem ist nicht so offensichtlich. Also wie kommt der Paulus inspiriert vom Heiligen Geist auf die Verbindung? Der Paulus erklärt das natürlich sehr gut. Die Hagar ist schwanger geworden, nicht durch Gottes Eingreifen, sondern durch menschliches Eingreifen. Nicht durch ein Versprechen, durch eine Verheißung, sondern durch das Werk von Menschen. Die Hagar ist nicht schwanger geworden unter der Mithilfe von Gottes Geist, sondern aufgrund von fleischlichem Vorgehen. Das sehen wir da jetzt nochmal grafisch dargestellt. So steht es. Da muss das irdische Jerusalem an, da übere zum alten Bund. Aber das himmlische Jerusalem, die Kinder von der Verheißung, gehören zum neuen Bund. Und das muss noch ein bisschen klarer werden, weil wir werden in dem Text, und ich finde auch immer wieder im Neuen Testament vor allem, konfrontiert mit drei Gegensätzen. Immer wieder. Wo die zwei Bundesschlüsse sehr, sehr gut auseinanderhalten. Nämlich Gesetz gegen Freiheit, Werk gegen Glaube an die Verheißung und Fleisch gegen den Geist. Die Gegensatzpaare sind nicht immer so trennscharf, das geht so ineinander über. Aber es ist wichtig, welche Wörter wir welchem Bund zuordnen. Auf der einen Seite haben wir die Schwangerschaft von der Hagar, und auf der anderen Seite die Schwangerschaft von der Sarah. Schaut mal, die Schwangerschaft von der Sarah, im ersten Punkt, ist unter biologischen Gesetzen und Regelmäßigkeiten eine Unmöglichkeit gewesen. Die Schwangerschaft von der Sarah ist gemäß eigenem Werk eine Dummheit, das überhaupt zu probieren. Und gemäß dem Fleisch eigentlich einfach absurd und hirnrissig. Der Isaac ist also nicht unter dem biologischen Gesetz geboren worden, sondern nach der Verheißung. Zeit ist so ein wichtiger Faktor für uns Menschen und so unwichtig für Gott. Die natürlichen Gesetze, die biologischen Regelmäßigkeiten, sehr, sehr wichtig für uns Menschen, so unwichtig für Gott. Glauben und Vertrauen scheinbar unzuverlässig und unwichtig in einer sterbenden Welt. Aber wie unfassbar wichtig für Gott. Also der Paulus sieht die geistliche Dimension vom heutigen Jerusalem. Und er sieht, dass wie bei der Hagar, bei der Schwangerschaft von der Hagar, die Israeliten versuchen, durch ihr Fleisch, ihre Werke und ihre Gesetzlichkeit Gottes Gnade zu verdienen. Ewiges Leben zu verdienen, zu arbeiten. So hat aber der Abraham selber kein Ansehen bei Gott erlangt. Sondern wie? Durch den Glauben an die Verheißung. Die Christen, sagt der Paulus, die sind das himmlische Jerusalem. Sie haben kein Bedürfnis, sich etwas zu verdienen, weil sie das schon haben, was sie sich verdienen wollen. Jetzt können sie sich frei für Gott einsetzen. Bringen wir es noch mit dem Wort von Jesus auf den Punkt. Weil Jesus selber sagt den Israeliten, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wenn Gott will, kann er aus Steinen Nachkommen Abrahams bilden. Das zeigt uns, dass es Jesus nicht um die genetische Nachkommenschaft geht, sondern um die geistliche. Kinder der Verheißung und nicht Kinder der Genetik. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel sagen über den heutigen Text aus Galater 4. Die zitierte Stelle im Jesaja, aus dem Jesaja, die zitierte Stelle aus dem 1. Mose 21, über das Erbe von den Kindern von der Verheißung. Aber ich lerne das mal. Ich habe auch darüber schon sehr viel gehört letzte Woche von Werner Kniesel. Lass mich darum lieber nochmal die Grafik zeigen und lassen wir die auf uns wirken. Der alte Bund auf der einen Seite und der neue Bund auf der anderen Seite. Wenn wir das so anschauen, wo stehst du? Jesus hat die Verheißung erfüllt. Er ist gestorben am Kreuz für dich, 2000 Jahre nach Abraham, vor 2000 Jahren, circa 2000 Jahre. Er hat den Preis gezahlt, er hat den Weg frei gemacht, nicht nur für die Israeliten in den Neuen Bund, sondern auch für uns. Er ist von den Toten zurückgekommen, verherrlicht, und sitzt jetzt zu der Rechten Gottes. Wo stehst du in dieser Grafik? Sind deine Eltern gläubig? Bist du wie das jetzige Jerusalem, wo sich so ein bisschen auf die genetischen Vorfahren bezieht? Ja, irgendwie gehöre ich ja schon zu Gott. Sind wir nicht dumm? Gott will keine genetische Nachkommenschaft, sondern eine geistliche. Bekenne selber Gott. Gib ihm dein Leben, lebe für ihn. Es lohnt sich. Bist du im Glauben? Vermissest du die Wunder Gottes, wo aber der gleiche ist gestern, heute und in Ewigkeit? Sind wir so langsam wieder von dem neuen Bund langsam wieder auf dem Weg in den alten Bund, wo wir es wieder selber versuchen. Dann kehren wir um. Kehren wir um, wie Sarah umgekehrt ist. Ihre Verheißung ist nicht gelöscht worden. Sie ist umgekehrt. Kehren wir um, zurück wieder in die Fülle vom Neuen Testament. Freiheit, Verheißung, Geist. Und bist du im Neuen Bund? Ja, dann verteidige deine Berufung. Keine falsche Demut, sondern kämpf den guten Kampf. Einige von euch mag es aufgefallen sein, die letzten drei Predigten haben eigentlich bei mir immer das gleiche Thema gehabt. Es sind immer die biblischen Bilder gewesen, vom Alten versus das Neue Testament. Alter Bund gegenüberstellung mit dem Neuen Bund. Warum ist mir das so wichtig? Wenn ich ehrlich bin, ich vermisse ab und zu die Fülle vom Neuen Bund, wo ich darüber lese. Und wir haben sehr viel Heilung erlebt. Also, Halleluja. Aber ich will wie noch mehr erfahren oder auch selbstbewusster werden, meine Zuversicht in Gott stärken lassen, wenn Sachen passieren. Ich will ihn mehr erfahren. Und vier Bilder haben wir gehabt, wo ich hoffe, können uns so ein bisschen ins Herz sinken. Das erste war, dass wir einen Berg Zion, einen Berg Sinai, und zwischendurch war das Tal, das Tal der Entscheidung. Und mein Wunsch war, dass jedes Mal, wenn ich vor einer grossen Entscheidung stehe, dass wieder das Bild aufkommt aus dem Herz, in euren Sinn, und ihr einfach wisst, ja, ich stehe auf Fels, ich stehe nicht auf Sand. Dann haben wir das alte und das neue Kleid gehabt, und mein Ziel war, dass wir uns vielleicht daran erinnern können, wenn wir neue Kleider anziehen, ja, jawohl, ich ziehe den neuen Bund an. Und dann haben wir noch die Weinschläuche gehabt. Was mir wichtig ist, dass wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und dass wir uns daran erinnern, wenn wir mit Freunden feiern und Wein trinken. Dass wir wissen, wir sind auch im neuen Bund und wir haben Fülle, wenn es dann mal knapp wird und wir keinen Wein haben. Aber das heutige Bild, das mit den zwei Frauen vom Abraham, wie kann uns das dann helfen? Wann können wir das wie wachrufen? Und ich glaube, das ist wie zweifach. Ich glaube, das Bild kann erstens helfen, wenn wir warten. Wir warten und warten auf die Erfüllung von Gottes Verheißung. Und es scheint sich hinzuziehen. Jahre. Also vielleicht auch nur eine Woche. Zeit. Vergeht zum Teil recht langsam, wenn man auf etwas wartet. Und wenn wir dann so langsam probieren, Gott zu helfen. Also das ist ja schön, ich finde das eine gute Motivation, eine gute Intention. Aber wir helfen dann eben leider meistens mit, jetzt erarbeiten wir uns lieber selber, weil Gott auf sich warten lässt. Ich glaube, dann hilft das Bild, weil dann können wir sagen, schau, ich bin da in dem Stammbaum, ich muss nicht wieder da rüber, Gott lässt sich nicht stressen. Sarah hat gewartet, hat selber probiert, es hat nicht viel gebracht. Sie können zurückkommen und es ist nicht fertig gegangen. Also das ist das Erste, wenn wir am Warten sind, dass wir wissen, Gott lässt sich nicht stressen. Das Zweite, in dem Bild, im Vergleich zu allen anderen Bildern, geht es definitiv um einen Beziehungsaspekt. Okay? Also wir halten daran fest, wir sind Fürsten, Fürstinnen, Kinder von der Verheißung, wir sind nicht Fremde für Gott. Gott kennt uns persönlich und wir kennen Gott persönlich. Und dass wir wissen, wir können immer und immer wieder zurückkommen, eben weil es ist nicht genetisch, sondern es ist eine geistliche Nachkommenschaft. Und das heisst, wenn wir Lügen hören über unsere Identität, dann will ich, dass wir den geistlichen Stammbaum wie vor Augen haben, irgendwie das Bild, und dann einfach unsere Berufung verteidigen. Nein, ich bin ein Kind von der Verheißung. Und dann können wir antworten mit dem Vers, Galater 5,1, die Schlussfolgerung aus dem ganzen Text von Paulus, können wir mit dem antworten und sagen, nein, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So stehen wir fest und lassen uns nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich fände es schön, wenn wir könnten wie das zusammen noch lesen, dass wir wie einander hören und auch ermutigt werden, wenn das okay ist. Probieren wir das. Also gut. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So stehen wir fest und lassen uns nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Amen. So ist es.